Ich möchte heute mit euch aus dem Kolosserbrief den Anfang des zweiten Kapitels betrachten. Kolosserbrief, das ist auf der Seite 336, wo der Paulus also einen Brief an eine Gemeinde schreibt. Warum muss er diesen Brief schreiben? In dieser Urgemeinde, da gab es so Themen, wie wir sie heute eben auch haben. Also zu der Zeit gab es ja das aufgeschriebene Neue Testament noch nicht. Und diese ersten Christen haben in einer Umgebung gelebt von Menschen, ja, die waren durch alle möglichen Strömungen und Gedanken. Die alten Juden, die hingen am Alten Testament, die haben ja nicht mal geglaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Also das war eine wirre Zeit, eigentlich wie heute. Da gibt es so viele, die uns sagen, was man alles für Tolles im Leben erleben muss und machen muss. Und ja, wo auch wir es brauchen, dass wir uns ausrichten an der einzigen Wahrheit, die es gibt. Und das wollen wir gemeinsam heute machen. Ich möchte mit euch Kolosser 2, die Verse 1 bis 7 betrachten und wir lesen das mal zusammen. Paulus schreibt: Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen ermahnet und zusammengefasst werden in der Liebe zu allem Reichtum des gewissen Verstandes zu erkennen, das Geheimnis Gottes und des Vaters und Christi, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage aber davon, dass euch niemand betrüge mit vernünftigen Reden. Denn ob ich wohl nach dem Fleisch nicht da bin, so bin ich aber im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesum, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und erbaut in ihm und seid fest im Glauben, wie ihr gelehret seid, und seid in demselbigen reichlich dankbar. Also soweit der Text. Also Paulus schreibt einen Brief. Er schreibt einen Brief, weil er gehört hat, dass es den jungen Gemeinden schwierig war, ihr Gemeindeleben zu leben. Und deshalb hat er jetzt diesen Brief geschrieben. Und das Tolle an so einem Brief ist, und an dem Brief natürlich auch, der war jetzt nicht nur für die Kolosser, sondern es sagt auch Laodicea. Also die Briefe damals, weil es so wertvoll war, wurden die Briefe von Gemeinde, von Gruppe zu Gruppe, wurden die weitergereicht. Also wir denken da schon gar nicht mehr drüber nach, aber es ist ja so ein Vorrecht, es ist ja so toll, also dass wir so einfach haben. Also viele haben ja nicht nur so ein tolles Buch daheim, sondern haben das gleich mehrfach daheim. Also wir schätzen vielleicht gar nicht genug, wie toll es ist, dass wir die Gesamtheit des Willen Gottes in diesem Buch jederzeit aufschlagen können und nachlesen können. Der Vorteil von so einem Brief ist natürlich, man kann ihn lesen und wieder lesen. Also ich habe das beruflich oft erlebt, da wurde man dann in einen Vortrag geschickt oder da wurde einer eingeladen, der einen Vortrag halten und das hört man und dann merkt man sich vielleicht was oder auch nicht, weil man nicht richtig zugehört hat. Also das Tolle am Brief ist ja, man kann den immer wieder lesen. Und das Tolle am Wort, das wir haben, ist, wir können da immer wieder reinschauen. Und ich möchte aus diesem Text heute, der viele Möglichkeiten bietet, darüber zu reden, möchte ich 5 Punkte mit euch gemeinsam betrachten. Also das Erste, was der Paulus hier ja sagt, was mir auffällt, ist, dass er redet hier von einem Geheimnis. Ein Geheimnis. Das mit dem Geheimnis, das ist mir etwas unverständlich, aber Gott hat es so gemacht. Seine Weisheit erschließt sich nicht, das drängt sich nicht auf, sondern auf unserem Glaubensleben werden wir ihn dieses Geheimnis in sein Wort, immer mehr eintauchen dürfen. Und die Bibel selber sagt, dass für den, der sich nicht auf diesen Weg begibt, sich viele Dinge nicht erschließen. Die Bibel sagt auch, dass Jesus durch Gleichnisse geredet hat, damit der, der sich nicht drum kümmert, es nicht so gut versteht oder nicht versteht. Also das mit Geheimnis ist mir selber ein Geheimnis. Aber ein Geheimnis ist eben geheim. Und wenn es geheim ist, dann kann man es selber ja auch nicht lösen, sondern das ist wie ein Rätsel. Und ein Geheimnis ist ja etwas, mit dem geht man so um, dass man das jemand anderem weitergibt, dem man vertraut. Man geht mit einem Geheimnis ja auch, vielleicht wie ein rohes Ei geht man um. Und wenn man jemand anders nicht vertraut, dann wird man dem auch kein Geheimnis anvertrauen. Und es steckt so ein Stück dahinter, dass Gott seine Geheimnisse denen anvertraut, die ihm vertrauen und denen er vertraut. Also für uns Menschen ist mit dem Geheimnis ist es sehr schwer. Also was ich schon erlebt habe, da kommen wir irgendwo hin, da stehen Leute zusammen und dann sagen sie, oh, hast schon gehört? Aber du darfst nicht weiter sagen. Das ist die Garantie dafür, dass der da irgendwo hingeht und sagt, also darfst nicht weiter sagen, aber hast schon gehört. Es gibt ja nichts Tolleres, als wenn man einem anderen was weitersagen kann. Und das ist auch noch was Geheimes. Also, das, was der Paulus hier sagt, ist eben, dass Gottes Botschaft ja ganz besonders behandelt werden soll. Also, das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Das hat was mit Respekt zu tun. Also, ich vergesse es nicht, weil ich sehr dankbar war, weil mir das bewusst gemacht hat. Vor einigen Jahren saß ich in einem Vortragsreihe und dann hat man Bibeltext und Bibeltext war gelesen und ich habe meine Bibel neben dem Stuhl auf dem Boden abgelegt und dann hat jemand mir auf die Schulter geklopft und hat dann gesagt, also die Bibel, also leg's nicht auf den Boden, weil, also das ist Gottes Wort und ich fand es so toll, einfach das wirklich bewusst zu machen. Also das benutzt man ja nicht als Unterlage, damit was nicht schief steht oder was. Also das ist ja etwas sehr, sehr Wertvolles. Also einfach mit Respekt, mit Ehrfurcht. Also das wird auch deutlich, weil wenn man hier reinkommt, da ist doch jedem von uns klar, dass wir hier drin nicht Fußball spielen. Also auch wenn das hier so ein Allzweckraum ist. Also wenn wir hier reinkommen, dann wissen wir, wir begegnen den lebendigen Gott. Weil er das versprochen hat. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, ihr kommt zusammen, um mein Wort zu betrachten, dann bin ich unter euch. Dann wirke ich in euch. Und das erfordert einen bestimmten Umgang. Also ich begegne dem lebendigen Gott, ich begegne seinem Geheimnis. Und es ist ja sein Wunsch, dass auch in diesen Worten, ja, dass er sich uns ein Stück mehr erschließt. Weil wir ihm vertrauen im Glauben, weil er uns vertraut. Also das hat was mit Ehrfurcht zu tun, mit Würde im Umgang. Im Umgang jetzt mit seinem Wort, im Umgang mit dem Gottesdienst, mit den Liedern. Also mir ist es heute so gegangen, also wenn wir diese Lieder jetzt einfach nur so singen, dass es mich auch wieder mehr daran erinnert hat, dass das ja Gebete sind. Dass wenn ich singe ja nicht, damit es ja laut wird oder ich weiß nicht, das gehört halt irgendwie dazu, man singt halt, sondern diese Worte haben ja eine wichtige Bedeutung. Das ist ein Gebet, das gesungen wird. So war das ja zum Beispiel mit den Psalmen. Die Psalmen, die wurden gesungen. Da steht am Anfang, steht da oft darüber, welche Instrumente, mit der Zimbel. Also steht dran, was für ein Instrument das begleitet hat. Man hat die gesungen. Also wie ein, damit der Wohlklang aufsteigt. Also Paulus sagt uns hier, dass uns ein Geheimnis anvertraut worden ist. Und da steckt halt auch drin, dass wir mit diesem Geheimnis angemessen umgeht. Und so haben wir, hat die Gemeinde damals, haben wir ein Geheimnis. Gott vertraut seinen Kindern Geheimnisse an. Woran ist Gott gelegen? Gott will, dass wir Gemeinschaft haben. Gott will seine Familie vergrößern. Gott will, dass alle Menschen vereint im Glauben gemeinsam, ja, im Glauben sind. Also alle Völker sollen in der Lage sein, Gott kennenzulernen. Und das war auch das mit dem Brief, das war das mit dem Wort, das ist der Missionsbefehl, das ist unsere Aufgabe. Also das will Gott. Also Gott will Jettingen-Herrenberg, Gott will zu dir und zu mir. Und damit das gelingt, damit man Gott kennenlernen, mit Gott reden kann, muss ja Gott sich äußern, muss Gott auf dich zukommen, er muss sein Geheimnis offenbaren. Denn Gott selber, ohne dass er uns sich offenbart, ist unerreichbar. Also wir von uns aus, sozusagen ist unzugänglich für den, der nicht in seine Familie kommt. Also das heißt, der Mensch, der kann so viel Klimmzüge und Liegestütze oder was weiß ich machen, er wird nie in der Lage sein, Gott zu erreichen von sich aus. Das ist so ähnlich, wie viele Menschen meinen, ich bin ein guter Mensch und dann komme ich Gott näher. Es ist schon wichtig, dass wir als Christen gute Dinge tun, aber ein guter Mensch, der nicht glaubt, wird Gott nicht näher kommen. Weil die Grundvoraussetzung ist, dass er ein Kind Gottes ist. Und weil es Gott so wichtig ist, ist Gott eben den Menschen entgegengekommen. Er ist uns entgegengekommen durch Jesus Christus. Also das Geheimnis seines Planes, seines Willens hat er offenbart in Jesus Christus. Das haben damals die Juden nicht verstanden. Die Juden haben nicht akzeptiert, wer Jesus Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist für viele Menschen heute, für unsere Gesellschaft, für die Welt, immer noch eine große Schwierigkeit. Sie wollen es lieber selber machen, als daran zu glauben, dass Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Das wollen viele einfach nicht glauben. Und so ist es, dass in Jesus Christus ist dieses ganze Geheimnis offenbart und deshalb ist es wichtig, dass wir von ihm lernen. Jesus Christus, ja, er ist die zentrale Gestalt. Wir müssen uns mit ihm befassen. An ihm hängt alles. Also, Gott ist in Jesus uns entgegengekommen und so entgegengekommen, dass er seinen Sohn nicht nur in menschlicher Gestalt, sondern als Mensch, ja, der hat geschlafen wie du und ich, der hat gegessen wie du und ich, der hat gehofft, getrauert, gelitten, alles, damit wir auch begreifen, der versteht dich, der hat es selber erlebt, der war ja auf der Welt, er hat da gelebt und hatte Schwierigkeiten und hatte Hunger und hatte alles. Und doch ist er ist Mensch, aber ist natürlich auch Gott. Also auf jeden Fall Menschen, die sich mit Jesus befassen, die werden merken, dass da etwas ganz Besonderes ist. Er etwas ganz Besonderes war, in dem wie er gelebt hat. In Jesus selber wissen wir, dass wir gehalten, getragen, versöhnt sind. Und das ist das Geheimnis Gottes. Die Bibel sagt, dass Gott schon vor der Schaffung der Welt diesen Plan hatte. Und im ganzen Alten Testament wurde das prophezeit und sie haben es nicht verstanden. Und heute redest du mit jemandem und erzählst, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und er versteht es auch nicht. Er akzeptiert es auch nicht, dass das Gottes Plan ist. Es ist irgendwie verborgen, es ist irgendwie ein Geheimnis. Und so sagt die Bibel, in Christus ist das alles verborgen. Also, und ein Geheimnis, das kann ich nicht von alleine lüften. Ein Geheimnis kann nur gelüftet werden, ja, von dem, der mir dieses Geheimnis erklärt. Und das ist mein zweiter Punkt, Verkündigung. Also das ist ein altmodisches Wort. Also heute redet man von Ansage, Verlautbarung oder irgendwas. Also Verkündigung. Also eine Ansage, wo wird eine Ansage gemacht? Als Beispiel finde ich immer in so einem Fußballstadion so ein Stadionsprecher, der einem alles erklärt. Also da werden irgendwelche Spiele ausgewechselt und dann hat man diese Tafel, hat man nicht lesen können oder war zu weit weg, und der Stadionsprecher, der erklärt es dann, wer da gewechselt worden. Also das heißt, der erklärt sozusagen, der lüftet das Geheimnis. Genauso ist so, natürlich als Zuschauer weiß man gar nicht, wie viele Leute, also sitzen natürlich viele Leute im Stadion, aber am Ende sagt dieser Stadionsprecher, wir bedanken uns bei den 80.712 Zuschauern. Also da wird was verkündet, was der Mensch selber nicht wissen kann. Und hier wird in diesem Predigttext, in unserem Predigttext wird uns gesagt, es geht um Christus. Da wird etwas gesagt, etwas verkündet, ein Geheimnis, damit es die Menschen hören und für sich selber entdecken können. Also Gott wendet sich in Christus ein für alle Mal den Menschen zu. Also das ist schon wichtig. Für manche gibt es da so eine Rangfolge. Die denken, ja, also Gott. Also das Geheimnis ist ja, dass der Schlüssel zur Sündenvergebung, zum ewigen Leben, ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die zentrale Figur. Den kann ich nicht einfach so wegmachen. Manche Religionen, die sagen ja, der hat Kluges gesagt oder ja, das war ein Prophet. Nein, das Geheimnis ist, dass die zentrale Figur für deine Erlösung Jesus Christus ist. Und in Jesus Christus sagt Gott ein für alle Mal ja zu dir. Und diese Botschaft, die kann ich mir nicht selber zusprechen. Das muss mir von außen gesagt werden. Also das heißt, ich kann von mir heraus Glaube nicht entstehen lassen. Also egal, wie ein Mensch sich anstrengt, aus sich heraus geht das nicht. Das lesen wir, Paulus im Römerbrief, schreibt es im 10. Kapitel, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Also das heißt am Ende, du kannst den Glauben nicht erzeugen. Der Glaube entsteht aus dem Wort Gottes. So wie heute Morgen. Wir kommen ja hierher, damit unser Glaube erquickt wird, dass er erfrischt wird, ja, dass er stärker wird. Und es entsteht durch das Befassen mit dem Wort Gottes. Also, ich kann alles Mögliche sagen, aber damit diese Verkündigung uns trifft, dass wir auf diese Botschaft reagieren, dazu braucht es die Offenbarung, das Mitwirken Gottes. Und wie geschieht es? Es geschieht durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der öffnet uns die Augen, das Herz, ja, dass wir angerührt werden, dass uns das was sagt, was wir da hören. Also, das wird uns von Gott geschenkt. Wir können es nicht erarbeiten. Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt also, in Jesus ist das Geheimnis. Durch Jesus haben wir Errettung. Durch Jesus haben wir Friede und Freude im Heiligen Geist in unserem Glauben. Also durch Jesus erfahren wir, dass Gott dich in seiner Familie haben will. Dass du gewollt bist. Dass du geliebt bist, gemocht, geschätzt. Gottes Wahl ist auf dich gefallen. Er hat dich gezogen. Er hat dich gerufen. Und das ist für die Nachfolge ist es ganz wichtig, dass wir sehen, wie rum das Ganze funktioniert. Es geht von Gottes Seite aus. Also, dass es einen Menschen trifft, das ist Gottes Sache. Und dass wir uns freuen dürfen im Glauben, ist Gottes Sache. Wir können das nicht selber produzieren. Das ist interessant und es ist auch toll. Wenn wir es nicht produzieren können, dann müssen wir damit auch keine Mühe haben. Also, uns wird zugerufen, sorget euch nicht. Das ist doch das Liebste, was wir machen, dass wir uns sorgen. Die wichtigsten Dinge können wir alleine nicht lösen. Die allerwichtigste Sache, dass unsere Sünde uns von Gott trennt, können wir nicht aus uns heraus lösen. Sozusagen, da können wir ganz entspannt sein. Es kommt von Gott. Das Problem ist, wir müssen es zulassen. Wir müssen Raum schaffen. Also, wenn ein Glas randvoll ist, da geht halt nichts mehr rein. Da muss ich Raum schaffen dafür. Da muss ich bereit sein, dass es in mich einziehen darf. Nächster Begriff, den ich anschauen will, heißt Leid. Dieser Brief von Paulus übrigens, den hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Er hat viel Leid erfahren. Und es ist auch so, dass Jesus uns sagt, dass der Weg der Nachfolge durch Härten geht. Das beginnt schon einfach bei der Schwierigkeit, unserer Aufgabe nachzukommen. Das merkt ihr doch selber, oder? Wir sind doch als Botschafter in die Welt geschickt. Ich sitze aber lieber auf dem Sofa. Und das ist ja schwierig. Das ist schwer. Und da wird man auch schräg angeguckt. Und da sagt man auch, also ich kann das nicht machen. Das ist schwierig. Ich bin richtig ohnmächtig. Das funktioniert bei mir nicht. Die hören mir nicht zu. Also, und es war ja am Anfang, war das ja nicht anders. Also Jesus hat gesagt, hey, jetzt hinaus. Mein Geheimnis, ihr kennt es, ihr wisst es. In mir liegt alles verborgen. Jetzt dürft ihr das weiter sagen. Und dann merken sie, wie ohnmächtig sie sind. Und darunter leiden auch diese ersten Christen. Worunter Paulus leidet und darunter leiden wir dann auch. Es ist ja manchmal so, dass die Leute sich dann an irgendetwas festbeißen, wo sie der Meinung sind, wir müssten erst sozusagen menschliche Heilige sein, bevor wir das Recht haben, über Jesus zu reden. Da wird dann angeguckt und da wird dann alles Mögliche rausgekruschtelt aus deinem Leben oder was einem anderen nicht gefällt. Beim Paulus ist das genauso. Das können wir nachlesen, vor allem im 2. Korintherbrief, Paulus sich ständig wehren muss gegen die Vorwürfe. Ich meine, er hat ja natürlich früher Christen verfolgt. Ja? Das heißt, er war auch auf dem Holzweg, so wie du und ich auch auf dem Holzweg waren. Und wenn da einer was hört aus deiner Vergangenheit, was für ein wildes Mädel du warst oder Bursche, dann kann das sein, dass das dir vorgeworfen wird. Und bei Paulus war das nichts anderes. Dazu noch war der Paulus krank. Da kann ich mir vorstellen, die sagen, die kurier dich doch erstmal, bevor du hier rumrennst, du mit deiner Krankheit. Oder schick einen, der gesund ist. Ja, und so kann es uns heute genauso gehen. Da haben sie gesagt, also Paulus, also, es müssen sich eigentlich viel mehr Leute bekehren. Da stimmt doch was nicht, oder? Es liegt doch bestimmt an deiner Krankheit. So was passiert uns auch. Ja, müssten sich doch viel mehr Leute bekehren. Aber auch da gilt wieder so, Gott sieht, nicht du ziehst. Also, das kann auch entspannen. Also hier im Kolosserbrief, ja, also Paulus, du bist noch im Gefängnis, aber als Apostel, also da brauchen wir doch eigentlich andere Kaliber, oder? Brauchen wir andere, starke Männer. Wir wollen starke Verkündiger. Also Paulus muss sich da wehren gegen diese Vorwürfe immer wieder. Aber Er hat ja Gott auf seiner Seite. Er hat Gottes Geist auf seiner Seite. Und so gibt es den Satz im 2. Korinther 12, Vers 9, wo es heißt, Gottes Kraft, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das soll uns ein Riesentrost sein, weil vor der Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben, ja, da spüren wir besonders unsere Schwächen, die wir haben. Egal, was das jetzt ist, was wir da machen sollen. Aber da dürfen wir diesen Trost hören. Gott wirkt durch die Schwachen. Jesus hat sich als Jünger ja auch nicht die gewaltigsten Redner seiner Zeit gesucht. Er hat sich Fischer, ganz normale Handwerker, ganz normale Menschen, hat er sich gesucht, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ach, mein Licht ist so klein, wunderbar. Deshalb hat Gott dich gewählt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das Gute ist ja, wenn du schwach bist, dann bist du demütig. Wenn du schwach bist, dann zählt die Botschaft viel mehr als du. Und das ist ja gut. Also, es braucht keine glänzenden Verkündiger, die ein Ego haben, sondern die Botschaft soll leuchten. Christus soll leuchten. Und ich glaube, je schwächer wir sind, umso mehr leuchtet es. Paulus schreibt, sogar das Leiden, das er durchleidet, kommt der Gemeinde zugute. Also lesen wir den Anfang nochmal, Vers 1 und 2. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch, um die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen ermahnet und zusammengefasst werden in der Liebe zu allem Reichtum des gewissen Verstandes zu erkennen, das Geheimnis Gottes und des Vaters und Christi. Also, sein Leiden, den Kampf, den er selber hat, ist etwas, was hilft, weil die Botschaft vom Gekreuzigten noch herrlicher erscheint. Paulus hat ja den Geist auf seiner Seite und das ist etwas in unserer Nachfolge, das wir erfahren dürfen, wenn wir ernsthaft den Weg gehen, dass mitten in dem, wo wir nicht weiter wissen, mitten in Ohnmacht, da gibt es dann eine Erfahrung, wo wir spüren dürfen, ja, dass wir mit Christus verbunden sind. Also nicht dann, wenn wir auf der Wolke 7, im Höhenflug, im Scheinwerferlicht, sondern besonders in den Phasen, wo wir ohnmächtig sind. In Krisen, auch in Krankheit, erfahren wir in besonderer Weise diese Kraft, die durch die Verbindung im Glauben von Jesus Christus kommt. Vierter Punkt, Kampf. Also, der Paulus sagt hier, ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe. Kampf. Paulus, er nennt es einen Kampf, dieser Widerstand, der ihm entgegenkommt, der Gegenwind. Die Irrlehren, die Menschen, die auf dem falschen Pferd sitzen. Und das sagt er im Vers 4, ich sage aber davon, dass euch niemand betrüge mit vernünftigen Reden. Also das Betrügen kommt nicht von verqueren Reden, sondern von vernünftigen Reden. Und das ist ja noch viel schlimmer. Also viele Verwirrungen der Welt und Dinge, die auf uns einprasseln, die hören sich sogar vernünftig an. Und es gibt uns eine hohe Verantwortung, weil es nicht bedeutet, wenn etwas sich vernünftig anhört, dass es richtig ist. Der Ratschlag, den die Bibel gibt, ist, du hörst, was du hörst in der Apostelgeschichte, aber prüfet alles. Da haben wir eine Verantwortung. Prüfet alles. Also, nicht weil ich oder Friedemann oder wer auch immer etwas sagt, deine Verantwortung ist, dass du im Wort selber ja, lebst und prüfst, was du gehört hast. Also, Das, was hier auch gesagt wird, ist, dass es vernünftige Reden gibt, die uns verführen können. Und das hier im Kolosserbrief trifft Paulus eine Situation, ja, dass es eben Leute gibt, die eben die frisch gewordenen Christen schon verführen, wegziehen wollen. Das ist leider eine Tatsache. Also es ist eben nicht so, wenn du die Entscheidung getroffen hast, jetzt bin ich bei Jesus, dass es keine Verführung mehr gibt. Die schlimmste Verführung ruht in dir selber. Dein Fleisch, dein menschliches Wesen ruht in dir selber. Und natürlich ist es so, es gibt ja nicht nur Jesus, es gibt auch Satan. Es gibt den Verführer, der mit vernünftigen Reden dir irgendetwas erzählt, was aber nicht auf Gottes Grund gewachsen ist und dich nicht in die Ewigkeit führt. Und meistens sind es bequeme Wege. Der Friedemann hat davon geredet, der breite Weg, auf dem man sich so schön wohlfühlt, ist nicht der, der zur Seligkeit führt. Also, da muss man aufpassen. Es geht nicht darum, dass jetzt einer so richtig super gut reden kann. Und da gibt es ja welche, die sagen, ja, also man muss sozusagen die Botschaft nur attraktiv genug oder... Also ich weiß, wovon ich rede. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht und ich dachte dann auch, die Jugend muss irgendwie locken. Das muss ja attraktiv sein, was man da macht. Und da kannst du dir nicht gleich so verschrecken, so mit Teufel und Buße und Demut und das muss ja alles. Und ich habe dann gemerkt, ja okay, wir hatten eine gute Zeit, wir sind Bohlen und Kino und was weiß ich, haben tolle Sachen gemacht, attraktive Dinge, aber das hat nicht zu einem ernsthaften Glauben geführt. Der ernsthafte Glaube geht leider nur über die Wahrheit und die Wahrheit ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist leider auch für uns, also auch wenn du denkst oder wenn es nicht so offensichtlich ist, an dir zieht auch der Satan. Ja, deshalb sagen wir manchmal schön, dass Gott dich hier hingezogen hat, weil sein Ziehen stärker war als das, was dich weghalten wollte. Also Paulus sagt, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, den lebendigen Gott zu erkennen. Zu erkennen, dass in Christus Gottes Liebe dir persönlich entgegengekommen ist. Also, Paulus wehrt sich dagegen, dass die Menschen auftreten und Kolossee und sagen, ja, also ich erkläre dir das mal kurz, also sozusagen wie Nachfolge in der Westentasche. Also, ich erkläre das mal kurz und dann sozusagen könnt ihr dann Jesus mit nach Hause nehmen, dann habt ihr es ja begriffen. Also, Jesus ist nicht jemand, den du aus dem Regal nehmen kannst, mitsamt der Verpackung und ab nach Hause. Vers 3 heißt es hier in unserem Text, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Da ist was verborgen, das ist keine easy Botschaft, das ist nicht so umrühren und fertig. Also, und da kann man auch nicht selber jetzt dann da drauf kommen, indem man die Packung liest und sagt, okay, da steht es, dreimal schütteln oder sowas. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Glaube ist nicht Wissen, sondern Glaube ist Glaube. Und Glaube erfordert von dir, wie ein Kind, das selber noch nicht gehen kann, wo die Mutter das an der Hand nimmt, sonst fällt es um. Und dann musst du auch sagen, ich vertraue, dass Gott jetzt mich an der Hand nimmt und ich vertraue einfach, ich tue, was er sagt und dann wird er mich recht leiten. So ist es. Also ich kann es nicht selber, sondern ich brauche Gottes Leitung, ich brauche Gottes Geist, damit er mir das Geheimnis erklärt. Ja, und das geht eben nicht rhetorisch ganz geschickt und so, das geht halt nicht. Es erfordert, dass wir Gott vertrauen und mit ihm gehen. Der lebendige Gott muss dir begegnen, muss durch seinen Geist in unser Herz sprechen. Also die Sache ist hochkompliziert und ganz einfach. dieses Wort ist durch Gottes Geist inspiriert und sagt, wenn du mich liest, dann wird dieser Geist als Nahrung in dir wirken. Du als Christ hast den Heiligen Geist geschenkt bekommen, er wohnt in dir, der Geist, dein Geist, Nahrung wird größer und so hilft dir der Geist, nicht du. Das Geheimnis kannst nicht du erschlüsseln. Das ist so, du liest die Bibel und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und je mehr du sie liest, umso mehr wird das Geheimnis dir klar werden. Manchmal gesagt, oh, das verstehe ich nicht richtig, wie das ist da. Und je mehr du liest, umso mehr wirst du es verstehen. Also da gibt's kein Ende. Ich habe es einmal durchgelesen, es gibt kein Ende. Und es gibt auch keine einfache Art, also haben wir eine Vortragsreihe und dann haben wir alles verstanden. So geht es nicht. Und deshalb auch für den Paulus bedeutet es, ich habe einen Kampf, auch, ja, ich bin Apostel, aber ich habe leere Hände. Und deshalb gilt für jede Predigt, Herr, rede du. Deshalb gibt es Predigttexte, die man hinterher nochmal durchkauen kann, so oft es eben nötig ist. Und wenn wir einen Gottesdienst besuchen, dann geht es immer darum, Herr, öffne du die Ohren und die Herzen. Handle du, wir können das nicht. Also ich habe mir viel Gedanken gemacht, was ich euch sage aus diesem Text. Und es kann aber sein, der Geist Gottes rührt in deinem Herzen dir etwas an, das habe ich nicht beabsichtigt zu sagen. Oder ich denke, ich habe es gar nicht gesagt. Aber der Geist gibt dir eine Erkenntnis. Das ist das Tolle, wenn wir hier zusammenkommen. Deshalb sollen wir auch zusammenkommen. Das geht allein gar nicht, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Es ist ganz wichtig, dieses Zusammenkommen. Das Zusammensingen, das Zusammenbeten, das Zusammen dieses Wort durchkauen und hören. Also, du musst dich zeigen, uns nicht. Also, wir können keine Bekehrungen machen. Kann auch nicht sagen, ich kluger Mensch, ich habe mich entschieden. Das ist gar nicht so. Das kommt dann der Punkt und da ist dir klar, jawohl, ich möchte Gottes Kind sein. Gott schenkt durch seinen Geist in Jesus Christus, dass wir sehen können, dass wir Gott erkennen können. Gott will, dass wir ihn erkennen. Und er sagt, guck meinen Sohn an. Lernt von ihm und dann könnt ihr auch mich sehen. Und das ist sein Geschenk an uns, dass wir dieses Geheimnis besser verstehen können. Ja, Gott sei Dank. Und ein letzter Punkt, Verwurzelung. Also am Ende des Textes erklärt Paulus nochmal, worum es geht. Worum es damals geht, worum es heute geht, dass wir verwurzelt sind. Also im Vers 6 heißt es, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, also Christum Jesum heißt es hier, so wandelt in ihm und seid gewurzelt, verwurzelt und erbaut in ihm und seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid und seid in demselbigen reichlich dankbar. Ihr sollt verwurzelt sein. Also die Menschen damals, die wussten ganz genau, worauf Paulus da anspielt. Und zwar, dieses Thema gibt es im Psalm 1, das ist Seite 777, und ich lese euch den Psalm 1 mal vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzet an den Wasserbächen, der seine Frucht bringe zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Der ist wie ein Baum gepflanzt und verwurzelt an den Wasserbächen. Also, was für ein tolles Bild. Verwurzelt sein da, wo Nahrung herkommt. Also, es muss so sein, dass da, wo wir wohnen, muss so sein, dass irgendeine unterirdische Quelle, weil beim Nachbar steht eine Weide, so eine Trauerweide. Und die hat er sowas von zurückgestutzt und ein Jahr später steht die Weide wieder riesengroß, steht die wieder da. Es liegt daran, dass da unterirdisch, also diese Weide braucht Wasser, ohne Wasser geht es nicht. Und der hat gesagt, also unglaublich, wie diese Weide immer hochschießt, da muss Wasser sein. Und man hat herausgefunden, da ist Wasser. Also, wenn so ein Baum eben verwurzelt ist und seine Wurzeln ausstreckt zum frischen Wasser, wo er immer wieder neu ja, Kraft herbekommt. Und so wird uns hier zugerufen, wir sollen gepflanzt und verwurzelt sein am frischen Wasser. Also Gemeinde am Brunnen, Gemeinde an der Quelle, so dass wir an der Quelle hängen, weil wir durch das Wort Gottes immer wieder unseren Durst stillen können. Ein Baum verwurzelt an frischem Wasser, der wird versorgt mit Nahrung, mit Trost, mit Halt, mit Lebenskraft. Ja, so soll Gemeinde gehen. Und das wiederum ist ja jetzt nicht aus der Gemeinde heraus, sondern aus der Kraft, die aus Gott kommt. Verwurzelt ist auch gut. Wer verwurzelt ist, da kann er mal einen Wind geht, dann bläst den nicht gleich weg, so wie das im Psalm 1 heißt. Verweht, verstreut. Wir sind gehalten. In Christus sind wir gehalten. Wir sind gehalten auch in seinem Geheimnis, ja, wo wir hineintauchen dürfen in den Willen Gottes. Ihr seid in ihm, in Christus verwurzelt. Gegründet, ja, soll die Gemeinde sein auf Jesus Christus, so dass wir den Halt haben. Und dann entwickelt sich ja, der Christ gut, entwickelt sich die Gemeinde gut. Dann, wenn sie verwurzelt ist, wenn sie auf dem rechten Grund steht. Und es liegt eben daran, dass wir dann immer wieder neu Nahrung, immer wieder neu beschenkt werden, wie heute Morgen. Und es gefällt mir so, die Gemeinde am Brunnen, dass wir gemeinsam verwurzelt sind im Wort Gottes, das für viele ein Geheimnis ist, aber uns offenbart. In der Verkündigung, dass wir uns ermutigen mit diesem Wort, dass wir aber auch zusammenhängen in den Schwierigkeiten, dass wir da nicht allein sind, in Leid, im Kampf, ja, dass wir Kampf haben, sodass wir am Ende Friede und Freude und ewiges Leben in Herrlichkeit als Lohn haben dürfen. Und das ruft uns der Paulus zu, da ermahnt er uns. Und sagt, bleib da dran, erforscht dieses Geheimnis. Ja, lebt im Geist Jesu Christi und lasst euch ermutigen. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du in Jesus Christus deinen Plan verwirklicht hast. Ja, wir danken dir dafür, dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben ist. Ja, Vater, wir danken dir auch dafür, dass du ja, uns beistehst auf unserem Weg. Ja, dass du uns immer wieder Kraft gibst in der Gemeinschaft mit dir, in deinem Wort, mit den Geschwistern. Ja, wir danken dir dafür, dass du Gemeinde baust. Wir danken dir dafür, dass ja auch wir einander haben dürfen. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir auch für diesen Brief, den Paulus geschrieben hat, ja, der uns auch Mut gibt, ja, durch die Verwurzelung. Danke, dass wir verwurzelt sein dürfen mit dir und dass du uns täglich Kraft schenkst durch deinen Geist, durch dein Wort. Ja, wir bitten dich um Behütung und Bewahrung auf diesem, unserem Glaubensweg. Amen.